Ja, erhöhter Blutzucker vor und nach dem Essen ist kein Problem. Als ich dieses Thema bekommen habe, habe ich mich zuerst gefreut, weil ich ja fast jahrzehntelang über das Thema postprandiale Hyperglykämie geforscht habe. Dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, du hast 15 Minuten Zeit, ein hochkomplexes Thema irgendwie darzustellen. Und dann ist mir aufgefallen, eigentlich brauche ich für die tatsächliche Darstellung meiner Message nur zwei Folien und die haben nicht wirklich was mit Medizin zu tun. Ich möchte Ihnen ein paar Aussagen hier an die Wand werfen und Sie fragen, was haben die folgenden Aussagen gemeinsam? Der erhöhte Blutzucker vor und nach dem Essen ist kein Problem, das ist das Thema, das ich bekommen habe. Donald Trump ist ein hochgebildeter Philanthrop. Russland ist nie in der Ukraine einmarschiert. Mein Kampf wurde als Teil der jüdischen Weltverschwörung geschrieben. Und last but not least, H.C. Strache möchte, dass Rauchen als Sportart anerkannt wird. Unschwer zu erkennen, das sind alles sogenannte Fake News oder alternative Fakten. Was ist jetzt das Problem mit Fake News generell? Und dazu zählt auch der Titel meiner Präsentation. Es gibt immer Menschen, die sie glauben. Zweitens, diese Menschen lassen sich nicht durch wissenschaftliche Tatsachen oder Argumente überzeugen. Und jene Menschen, die die Fake News nicht glauben, die braucht man eigentlich nicht zu überzeugen. Und damit wäre es eigentlich so, dass es sinnlos ist, wenn ich hier noch Tatsachen und Argumente präsentiere. Denn diejenigen, die es nicht glauben, werden es auch nachher nicht glauben. Und die, die es vorher schon geglaubt haben, die brauche ich nicht zu überzeugen. Trotzdem möchte ich Ihnen ein paar ganz rezente teilweise Hinweise darauf zeigen, warum es eben tatsächlich nicht egal ist, wie hoch unser Blutzucker ist und warum Glucose eigentlich tatsächlich als kontinuierlicher Risikofaktor gesehen werden muss. Es gibt nicht Diabetes und Nicht-Diabetes, hier hohes Risiko, da niedriges Risiko, sondern Glucose ist ein Risikofaktor wie etwa die Hypertonie oder das LDL-Cholesterin. Beginnen möchte ich bei einer ganz neuen Arbeit, die im Herbst des Vorjahres erschienen ist, wo man sich aus dem schwedischen Diabetesregister die Morbidität und Mortalität von Typ-2-Diabetikern angeschaut hat. Das Tolle am schwedischen Diabetesregister ist, dass ungefähr 80% aller in Schweden lebenden Menschen mit Typ-2-Diabetes in diesem Register eingeschlossen sind. Sie sehen das hier, 450.000 Typ-2-Diabetiker verglichen mit der gleichen Menge nicht-diabetischer Menschen. Und da sind ein paar Nonar-Ergebnisse rausgekommen, die sind hier auf dieser Seite zusammengefasst. Menschen mit Diabetes sind kränker, wenn Sie sich die letzte Spalte anschauen. Wesentlich mehr Vorhofflimmern, viel mehr überlebte Infarkte, viel mehr koronare Herzkrankheit, viel mehr Schlaganfall und natürlich auch viel mehr mikrovaskuläre Komplikationen. Mit dieser Aussage schafft man es im Jahr 2017 nicht mehr ins New England Journal. Ins New England Journal schafft man es mit diesen Daten, nämlich mit den dazu passenden prospektiven Daten, wo man die Ereignishäufigkeit der diabetischen, das sind die blauen Kurven, mit der nicht-diabetischen Population verglichen hat. Und Sie sehen, dass mit Ausnahme des Panel A, das die Gesamtmortalität darstellt, eigentlich für alle anderen Ereignisse, kardiovaskulärer Tod, koronarer Tod, Hospitalisierung für kardiovaskuläre Erkrankungen, die Diabetiker im Jahr 2012 bis 2013 viel besser abschneiden als 1998 bis 1999. Sie sehen aber auch, dass die rote Kurve fällt. Auch den Nicht-Diabetikern geht es kardiovaskulär viel besser im Jahr 2012 bis 2013. Was übrig bleibt, ist der Eindruck, wenn Sie eine Ratio bilden möchten zwischen den roten und blauen Ereignisraten, dass das Exzessrisiko von Menschen mit Diabetes an sich unverändert ist. Das hat sich nicht verändert über die letzten 15 Jahre. Es ist immer noch gegeben, aber auf einem niedrigeren Niveau. Das heißt, der Diabetiker hat immer noch ein deutlich höheres Risiko im Vergleich zum Nicht-Diabetiker, im Vergleich zu unser aller Vergangenheit, jedoch glücklicherweise auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Ich möchte Ihnen die zweite Seite des Problems anhand einer schon etwas älteren Arbeit aus dem New England Journal zeigen, wo man sich die Veränderung der diabetesassoziierten Komplikationen über 20 Jahre, 1990 bis 2010, angeschaut hat. Und schaut man sich die reine Inzidenz an, Ereignisse pro 10.000 Personen pro Jahr, dann findet man zum Beispiel, dass sich die Inzidenz des Myokardinfarktes um 67% reduziert hat. Das spiegelt in etwa das wider, was ich Ihnen aus den schwedischen Daten gezeigt habe, und das ist unser medizinischer Fortschritt. Das sind Statine, das ist die primäre Intervention, das sind Beta-Blocker und so weiter und so fort. Schaut man sich allerdings die Gesamtzahlen an, dann findet man lustigerweise kaum weniger Myokardinfarkte im Jahr 2010, wesentlich mehr Insulte und wesentlich mehr Amputationen, obwohl die Inzidenz deutlich zurückgegangen ist. Und während uns die Inzidenz den medizinischen Fortschritt zeigt, zeigen uns die absoluten Zahlen das bevölkerungsbasierte Problem, vor dem wir stehen, nämlich dass zum Beispiel in den USA, und da wird sich Europa nicht sehr unterscheiden davon, die Diabetesprävalenz von 1990 6,5 Millionen 2010 auf 20,7 Millionen gestiegen ist, also mehr als verdreifacht in einem Zeitraum, in dem die Bevölkerung der USA nur um 27% gewachsen ist. Zeigt also die andere Seite der Medaille. Als individueller Patient hat man ein wesentlich geringeres Risiko, ein Ereignis zu erleiden. Für unser System bringt das keinerlei Entlastung, weil es eben viel mehr individuelle Patienten gibt. Nun, was bedeutet das, wenn man das in Zahlen für Österreich übersetzen möchte? Und es gibt ein paar schöne englische Arbeiten, aus denen man das ableiten kann. Das bedeutet nach wie vor, glücklicherweise, man stirbt ja nicht am Diabetes, aber in Österreich stirbt alle 50 Minuten ein Mensch an den Folgen des Diabetes und das sind ungefähr 10.000 Personen pro Jahr. Was hat jetzt der Blutzucker damit zu tun? Und ich möchte primär mal bei einem kleinen Vergleich zwischen nüchtern Blutzucker und Postbelastungsblutzucker, sage ich ganz bewusst, denn das ist kein postprandialer Blutzucker, was ich Ihnen da zeige, das ist ein standardisierter Postbelastungsblutzucker in einem Glukosetoleranztest, zeigen. Und das sind Daten aus der DECODE-Study, so lang ist diese Evidenz also für jeden sichtbar vorhanden, der sie sich aneignen möchte. Die DECODE-Study ist eine Zusammenfassung von vielen europäischen prospektiven Studien, die man dann in einer Auswertung sich angeschaut hat. Und Sie sehen da in den grünen Punkten der Regressionsgerade in den Zusammenhang zwischen der 2 Stunden Plasmaglucose im Glukosetoleranztest, 5,5 wäre 100, 11 wäre 200, und dem Auftreten von kardiovaskulär tödlichen Ereignissen. Und das ist ein wunderbarer linearer Zusammenhang. Das Balkendiagramm zeigt uns die Verteilung dieser Menschen. Natürlich gibt es viel weniger Menschen in einer populationsbasierten Untersuchung, die einen gestörten postprandialen Blutzucker haben oder die einen postprandialen Diabetes haben. Wie verhält sich das jetzt, wenn man es vergleicht mit dem nüchtern Blutzucker? Und da sehen Sie hier dieselbe Population, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, aufgetragen einmal nach dem nüchtern Blutzucker und einmal nach dem 2-Stunden-Wert im oralen Glukosetoleranztest. Unter 126, zwischen 126 und 200, nein, Entschuldigung, 140, 140 bis 200 und 11,1 wäre über 200. Und Sie sehen unbestritten, ganz egal wie hoch der nüchtern Blutzucker ist, jene mit dem erhöhten postprandialen Blutzucker haben immer das exzessiv erhöhte Risiko. Diese Säule hier wäre eine sogenannte isolierte Impaired Fasting Glucose. Das sind Menschen, die eine gestörte nüchtern Glucose zwischen 110 und 126 nach den damaligen Kriterien gehabt haben. Die da hinten haben einen isolierten postprandialen Diabetes. Die erfüllen nach den Kriterien des oralen Glukosetoleranztests die Diagnose Diabetes, sind aber im nüchtern Blutzucker absolut nicht auffällig und Sie sehen, wie hoch der Risikoexzess ist. Jetzt möchte ich Ihnen eine Arbeit dazu zeigen, was die Grundhypothese dazu ist, warum Glukoseschwankungen und warum hohe Glukosewerte akut und chronisch vaskulär schlecht sind. Es gibt eine wunderbare Arbeit aus der Monnier-Gruppe, auch schon 10 Jahre alt. Die haben sich angeschaut, was passiert eigentlich, wenn man Menschen mit einem Diabetes oder Prädiabetes ein kontinuierliches Glukosemonitoring-System draufhängt, also 24 Stunden Glukosekurven aufzeichnet. Wenn man die Schwankungen der Glukose aus diesen Aufzeichnungen rausrechnet und das dann in Vergleich setzt mit dem Auftreten von Plasmaprodukten, die nur und ausschließlich als Oxidationsprodukte auftreten, die es sonst nicht gibt in unserem Körper. Da sehen Sie diese 24-Stunden-Recordings, den Mittelwert und die obere und untere Standardabweichung und Sie sehen, bei diesen Personen schwankt im Schnitt die Glukose um, ich sag mal, 200 plus minus. Und aus diesen Veränderungen lässt sich dann ein Wert rausrechnen, der nennt sich MAGE. Ich erspare Ihnen jetzt, wie das berechnet wird. Der MAGE ist jedenfalls die mittlere Schwankungsintensität der Glukose für ein Individuum. Und was man dann gemacht hat, was in dieser Arbeitsgruppe passiert ist, man hat einerseits den MAGE gerechnet für diese Personen und dann hat man die Harnausscheidung NS8-Isoprostaglandin-F2-Alpha gemessen. Und dieses 8-Isoprostaglandin-F2-Alpha kommt natürlich nicht vor im Menschen. Das kommt nur dann vor, wenn ein anderes Prostanoid durch Superoxidanionen oxidativ verändert wird. Nur dann findet man dieses Ding. Und Sie sehen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Schwankung der Glucose und dem Auftreten dieses Oxidationsproduktes. Und in der Arbeit hat man dann auch große multivariate Analysen gefahren. Und Sie sehen ganz unten dieses 8-Iso-BGF2-Alpha ist nur mit zwei Parametern des Glukosestoffwechsels assoziiert. Erstens mit der MAGE, mit der mittleren Schwankung der Glukose in einem Individuum und mit der Fläche unter der Kurve der postprandialen Glukose, wenn Sie wollen, der Summenglukoseschwankung nach den Mahlzeiten. Es hat nichts zu tun mit dem nüchtern Blutzucker, nichts zu tun mit dem HbA1c, nichts zu tun mit dem Insulin, nichts zu tun mit den Triglyceriden. Ausschließlich und isoliert basierend auf Glukoseschwankungen. Die weiterführende Hypothese dahinter ist, dass Glukoseschwankungen prinzipiell in allen Zellen, die nicht in der Lage sind, Glukose in Glykogenform zu steuern, und das ist nun mal außer dem Hepatozyten und der Skelettmuskulatur keine Zelle, in der Lage ist, solche prooxidativen Prozesse in Gang zu setzen, dass diese prooxidativen Prozesse in Summe akut toxisch sind und mittelfristig und langfristig über die Bildung von sogenannten AGEs, Advanced Glycation End Products, langfristig Glukosetoxizität aufbauen und damit mit praktisch allen Glukosekomplikationen assoziiert sind. Ein sehr schönes klinisches Korrelat dazu wurde in Italien gemacht. Da hat man Typ-2-diabetische Patienten genommen und die haben zu Hause nach einem vorgegebenen Schema ihre Blutglukose 7 oder 8 Mal täglich gemessen. Und dann hat man aus diesen Messungen die Glukosevariabilität berechnet, das ist dieses IGB, und man hat natürlich das HbA1c dieser Patienten auch gemessen, und dann hat man sich die Dicke der Karotiswand als, wenn Sie so wollen, subklinischen Marker für Atherosklerose angeschaut, und Sie sehen, ja, mit steigendem HbA1c wird die Karotiswand dicker, die Intima Media Dicke steigt, aber für jedes gegebene HbA1c jene Menschen mit der stärksten Glukoseschwankung haben die dicksten Karotiden, haben die höchste Intima Media Dicke. Und ich könnte jetzt als Beispiel für die Variabilität, und es fällt mir gerade auf, dass ich es vergessen habe, es ist kürzlich eine Endpunktstudie mit dem Insulin Degludec veröffentlicht worden, wie sie von der FDA gefordert wird. Und in dieser Endpunktstudie hat man als, wenn Sie so wollen, Byproduct gefunden, dass jene Personen mit den höchsten Schwankungen des nüchtern Blutzuckers, mit der höchsten Schwankung der Glukosevariabilität im nüchtern Blutzucker, das höchste Ereignisrisiko gehabt haben. Nun trifft das nur auf Diabetiker zu? Ich habe jetzt ausschließlich über Menschen mit Prädiabetes oder Diabetes gesprochen und die Antwort ist nein, das möchte ich Ihnen auf der letzten Folie hier zeigen. Das ist eine Meta-Analyse, 29 Studien, nicht ganz 200.000 Personen, 12 Jahre Follow-up, 6.500 Ereignisse von nicht-diabetischen Menschen, und hier hat man sich angeschaut, ist eigentlich die Hyperglykämie auch im prädiabetischen, im nicht-diabetischen Bereich, ist das Ausmaß des Blutzuckers mit dem Auftreten von Ereignissen assoziiert, und der Sukkus ist, es ist völlig egal, wie Sie die Glucose bestimmen, Sie können den nüchtern Blutzucker bestimmen, Sie können einen Post-Challenge-Glucose, das ist also nach einem Glucosetoleranz-Test, Sie können eine Casual-Glucose, das wäre auch Random-Glucose oder Non-Fasting-Glucose, irgendwann im Laufe des Tages gemessen, oder auch das glykosylierte Hämoglobin A1c nehmen. Es ist ganz egal, welchen Marker Sie nehmen, jeder einzelne von denen ist in seiner Höhe positiv mit dem Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen assoziiert. Damit wollte ich eigentlich nur zwei Folien zeigen und die Überzeugungsarbeit mir sparen. Ich habe Ihnen doch ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei, und ich bin natürlich gern bereit, Fragen zu beantworten. Dankeschön.